Im Oktober, voraussichtlich der 16., soll die NASA-Sonde Lucy zu einer langen Reise aufbrechen. Sie ist 1,5 Tonnen schwer und wird mit einer Atlas V-Trägerrakete vom Raumfahrtzentrum Cape Canaveral auf ihre Reise gehen. Ziel von Lucy sind mindestens 6 Asteroiden, die auf ihrer langen Reise erforscht werden sollen. Am Telefon begrüße ich hierzu Ulrich Köhler vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, Institut für Planetenforschung Berlin-Adlershof. Schönen guten Tag, Herr Köhler.
Ich grüße Sie.
Raumsonden zu Asteroiden und Kometen sind eigentlich nichts Neues. Ich erinnere nur an die Kometensonde der Europäer Rosetta, die den Kometen Churyumov-Gerasimenko aus nächster Nähe erforscht hat, ihn lange begleitet hat und sogar eine Landesonde abgesetzt hat. Darüber hinaus gab es aber auch eine Reihe von anderen Raumfahrtmissionen, die ebenfalls Kometen und vor allem Asteroiden angeflogen haben und aus nächster Nähe auch umkreist haben. Was ist jetzt das Besondere bei Lucy, bei der das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt mit beteiligt ist?
Ja, Herr Höhner, Sie haben es ganz richtig gesagt. Es ist auffallend, wie die Asteroiden immer mehr ins Blickfeld der Planetenforschung geraten sind. Ich erinnere mich noch, als der erste Asteroiden vorbeiflog, da bin ich gerade zum DLR gekommen, 1991 mit der Raumsonde Galileo, am Asteroiden Gaspra stattgefunden hat. Und seither sind es eben immer mehr geworden. Und das hat eben seine Ursache darin, dass man erkannt hat, dass die Asteroiden von fundamentaler Bedeutung sind für die frühesten Tage, Jahre, Jahrmillionen des Sonnensystems, als sich die Planeten gebildet haben. Und man hat eben auch durch teleskopische Beobachtungen schnell erkannt, dass es sehr viele unterschiedliche Typen und Klassen von Asteroiden gibt. Dann hat man auch gesehen, dass es neben diesem Hauptverbreitungsgebiet von Asteroiden zwischen den Umlaufbahnen von Mars und Jupiter eine weitere Gruppe von Asteroiden gibt, die sich auf der Bahn des Jupiter befinden. Und zwar an sogenannten Lagrange-Punkten. Lagrange-Punkte sind vereinfacht ausgedrückt Punkte, an denen sich die Schwerkraft eines Zweikörpersystems aufhebt und die dort stabil mit so einem Körper dann um die Sonne kreisen. In dem Fall sind das etwa so 600 Millionen Kilometer vor Jupiter und 600 Kilometer nach Jupiter, zwei Gruppen von Asteroiden, die als Trojaner bezeichnet werden. Und die wird man jetzt mit diesem Raumschiff Lucy zum ersten Mal besuchen, vor allem eben auch deswegen, weil man glaubt, erkannt zu haben, dass es sich wiederum um ganz andere Asteroiden handelt als im Asteroidenhauptgürtel.
Und worin glaubt man, dass sich diese Asteroiden unterscheiden?
Es scheint so zu sein, als ob das Asteroiden sind, die einen anderen Ursprungsort haben. Die meisten Asteroiden zwischen Mars und Jupiter, man schätzt, es ist etwa 1 Million kleiner Körper von 10 Meter Größe bis zu, Ceres hat fast 1000 Kilometer Durchmesser, die sind entstanden, weil da noch genügend Planetenmasse war für einen weiteren Planeten zwischen Mars und Jupiter, aber Jupiter mit seiner Schwerkraft dies verhindert hat. Und deswegen sind da nur Brösel übrig, gewissermaßen aus der Zeit der Planetenentstehung. Die Trojaner auf der Bahn des Jupiter scheinen von weiter draußen zu kommen. Es gibt ja hinter der Bahn des Uranus und Neptun ein Gebiet mit kleinen eisigen Körpern, die sogenannten transneptunischen Objekte. Und von denen scheinen einige ins innere Sonnensystem gewandert zu sein, an die Grenze zwischen innerem und äußerem Sonnensystem, und dort praktisch auf diesen Punkten dann stabile Umlaufbahnen gefunden zu haben. Das erkennt man an spektralen Lichtkurven, das machen Modelle auch deutlich. Und diese Körper sind besonders interessant hinsichtlich der Frage, haben sie eine ganz andere Zusammensetzung, haben sie mehr in Richtung Kometen, Kohlenstoffe, haben sie möglicherweise sogar organische Moleküle, komplexe organische Moleküle, haben sie Eis? Und damit sind wir schon wieder ganz nahe bei der Frage, haben sie eine Rolle gespielt, wie das Leben auf die Erde kam?
Nun, es gibt noch andere Missionen. Eine steht davon auch dieses Jahr noch an, nämlich im November. Die hat den Namen DART. Und dann gibt es noch eine Mission von der NASA, Psyche genannt, die im August nächsten Jahres auf die Reise gehen soll. Durch was unterscheidet sich das? Sie sind ja selber vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt an Lucy beteiligt. Ich glaube, bei den anderen beiden Missionen nicht.
An Psyche sind wir auch beteiligt, glücklicherweise. Da handelt es sich um so eine klassische Mission, nochmal einen anderen Typ von Asteroiden zu besuchen, die man bisher noch gar nicht angeflogen hat. Da handelt es sich also um einen Asteroiden, der fast ausschließlich aus Metall besteht. Wir vermuten, oder die ganze Forschergemeinde vermutet, dass es sich dabei um den Kern eines Protoplaneten handelt, so wie der Mars und auch die Erde und Venus und der Merkur ja im Inneren einen Metallkern haben, scheinen sich zwischen Mars und Jupiter so ein paar Protoplaneten gebildet haben und dann differenziert zu sein. Also sprich, das schwere Metall sank ins Innere des Körpers, umgeben von einem Gesteinsmantel. Aber der Gesteinsmantel wurde durch Kollisionen wieder weggesprengt und so blieb bei Psyche, benannt nach einer römischen Göttin, die eben diesen Namen hat, scheint eben da nur der Metallkern oder Teile des Metallkerns übrig geblieben zu sein. Also da glaubt man, auf einen Eisen-Nickel-Asteroiden zu treffen mit etwas anderem Krimskrams noch mit dabei. Und bei der anderen Mission, da kommen wir auf einen Aspekt zu sprechen, der ja auch für Asteroiden sehr bekannt ist, dass sie eben auch bedrohliche Aspekte haben, wenn sie nämlich auf Kollisionskurs mit der Erde kommen. Und da möchte man eben einen Asteroiden zum ersten Mal testen, einen Asteroiden, die nicht auf Kollisionskurs mit der Erde sind, um da ja auch nichts anzurichten auszusehen, ob man so einen Asteroiden ein klein wenig in seiner Bahn beeinflussen kann, sodass im Fall der Fälle, dass einmal ein Asteroid entdeckt wird, der auf Kollisionskurs mit der Erde ist, von seiner Bahn abgebracht werden kann mit raumfahrttechnischen Möglichkeiten, also mit großen Massen, mit großen Impulsen, mit viel Energie eben, dass man da die Bahn um einen Tausendstel Grad in vielen hundert Millionen Kilometer Entfernung von der Erde verändern kann. Und das würde schon ausreichen, um den Asteroiden möglicherweise an der Erde vorbeizulenken.
Aber bei dieser Mission ist das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt nicht beteiligt.
Zumindest sind wir vom Institut für Planetenforschung nicht beteiligt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Kollegen aus Köln wie Stefan Ullametz, der ja ein ganz großer Asteroiden- und Kometenforscher ist, ob der nicht vielleicht über die ESA beteiligt ist. Also das kann ich Ihnen leider im Moment nicht sagen.
Kommen wir zurück zu Lucy. Diese Mission ist sehr anspruchsvoll. Wie gesagt, es sollen mehrere Asteroiden angeflogen werden. Es gibt Vorbeiflüge. Das Ganze ist aber doch nicht so ohne weiteres zu bewerkstelligen. Dabei werden elektrische Triebwerke zum Beispiel eingesetzt, um das umzusetzen, diese Bahnmanöver.
Ja, das ist richtig. Also man ist mit diesen sogenannten Ionenantrieben inzwischen in der Lage, recht komplexe Bahnen zu fliegen. Dazu braucht man natürlich Zeit und vor allem eben auch Energie. Und bei Lucy ist das zum ersten Mal in einer sehr, sehr viel komplexeren Form gemacht worden als beispielsweise bei der Mission Dawn, die eben zwei große Asteroiden nur angesteuert und dann aus der Umlaufbahn untersucht hat. Also Lucy holt im inneren Sonnensystem Schwung, um dann eben 2025 im Hauptasteroidengürtel einen Zufallsasteroiden zu untersuchen, der eben dort auf dem Weg ist. Der hat glücklicherweise den Namen Donald Johansson. Das war der Entdecker von Lucy, dieses frühmenschlichen Skeletts in Afrika, nachdem die Mission benannt ist. Aber dann geht es eben 2027 an diese Trojaner auf der Jupiterbahn hin. Und dort hat man eben, je nachdem, was einfach möglich war aufgrund der Asteroidenbahn, versucht, möglichst viele Ziele anzusteuern und schafft es eben mit 7 Asteroiden, das hat man noch nicht geschafft, einen nach dem anderen, 2027, 2028. Und dann kehrt die Sonde wieder ins innere Sonnensystem zurück von dieser Gruppe der Trojaner, um die Erde nochmal Schwung zu holen und zu der anderen Gruppe der Trojaner, die dem Jupiter folgen, hinzufliegen. Und dort wird sie 2033 ankommen, wenn alles gut geht, und dort nochmal einen einzelnen Asteroiden, den größten auf dieser Tour, Patroklos, der hat 122 Kilometer Durchmesser, zu besuchen. Und wenn dann alles gut läuft, versucht man die Bahn dann nach 2033 noch so anzupassen, ob vielleicht doch noch was anderes möglich ist. Das weiß man jetzt aber noch nicht.
Es ist ja letzten Endes eine sehr lange Zeitspanne, an dem die Wissenschaftler daran beteiligt sind, mitunter fast schon ein Lebenswerk. Das hat man aber auch bei anderen Missionen gesehen. Was können Sie den Hörerinnen und Hörern zu den Instrumenten sagen, die auf dieser Mission mitfliegen, und was kommt vom DLR?
Wir vom DLR sind das vorweg, also nur wissenschaftlich beteiligt. Das ist im Team von Lucy der Dr. Stefano Mottola, der dort mitwirkt, der hauptsächlich zuständig dafür, die Formen der Asteroiden aufgrund der Bilddaten zu bestimmen und die Vorbeiflüge zu optimieren anhand von Lichtkurven, die man von der Erde gewinnt. Es sind 4 Hauptinstrumente an Bord von Lucy, davon eine, wie immer, natürlich hochauflösende Kamera, die sehr gute Schwarz-Weiß-Bilder liefern wird. Es ist ein Thermometer an Bord, das kontaktlos die Temperaturen auf den Oberflächen misst. Und es ist ein Spektrometer an Bord, das auch abbildend ist, also Fotos macht und dann praktisch den mineralischen Kontext und die Geochemie dieser Körper bestimmen kann. Und als 5. Experiment, und da ist Deutschland auch beteiligt, mit Professor Petzold von der Universität Köln, der bestimmt aufgrund der Rot- und Blauverschiebungen des Funkverkehrs, das heißt also der Verzögerungen oder Beschleunigungen, die Lucy an diesen Körpern durch die gegenseitige gravitative Wechselwirkung erfährt, herauszufinden, wie der innere Aufbau dieser Körper ist. Also es ist eine kleine und feine Mission und wie Sie richtig sagen, es ist fast ein Lebenswerk für viele. Der Stefano Mottola, der wird im Ruhestand sein 2033, ich werde im Ruhestand sein 2033. Also da wird der Staffelstab an jüngere Wissenschaftler im Lauf der Mission übergeben.
Wenn man sich jetzt die derzeitigen Forschungsergebnisse anschaut, die geschafft worden sind von Raumsonden, von Asteroiden, gab es da eigentlich auch Überraschungen oder ist fast immer das, was man prognostiziert hat, auch eingetroffen?
Also eine sehr große Überraschung in einer der letzten Missionen war die japanische Sonde Hayabusa 2, an der wir ja so eine kleine Kiste dabei hatten, die auf diesem Asteroiden Ryugu gelandet ist. So ein 1 Kilometer großer Asteroid war das nur und hat festgestellt, dass dieser Asteroid sehr viel poröser und geradezu schaumiger ist, als man gedacht hat. Und das natürlich hinsichtlich der Frage, was kann so ein Körper anrichten oder was passiert, wenn in die Erdatmosphäre eintritt, die Modelle völlig überarbeitet werden müssen. Also diese Art von Körpern, die scheint völlig zu zerreißen, wenn sie nicht sehr groß sind und in die Erdatmosphäre eindringen und vielleicht eine geringere Gefahr darstellen für die Erde als die massiveren Asteroiden. Das weiß man noch nicht ganz, weil die Proben auch von diesem Asteroiden sind jetzt erst zur Erde gelangt im Dezember und werden ab sofort jetzt analysiert. Wir hoffen, dass wir nächstes Jahr Proben auch in Berlin haben werden. Also das war eine relativ große Überraschung, würde ich sagen. Und man ist sich jetzt auch nicht mehr so ganz so sicher, ob die Asteroiden nicht eine viel bedeutendere Rolle gespielt haben bei der Frage, wie das viele Wasser auf die Erde kam. Also das Wasser der Ozeane, der Erde, ist zum Teil aus dem Planeten ausgeschwitzt und zum großen Teil eben auch von Körpern von außen gebracht worden. Und Sie haben vorhin die Mission Rosetta angesprochen. Da haben wir festgestellt, dass die Kometen möglicherweise gar keine so große Rolle gespielt haben für das Wasser auf der Erde, aber vielleicht eine Gruppe von Asteroiden, die mehr am äußeren Rand des Hauptgürtels sind und vielleicht eben auch die Trojaner, die ins innere Sonnensystem geschubst werden ab und zu, dass die eine größere Rolle gespielt haben.
Ich hatte neulich im Fernsehen eine Dokumentation gesehen, da ging es um die Raumsonde New Horizons, die ja den Pluto erforscht hat und dann ein kosmisches Objekt weit draußen im All. Er hatte damals den Namen Thule, da wurde, glaube ich, wohl in der Zwischenzeit umbenannt. Und dann sieht man ein Gebilde, das letzten Endes nicht eins ist, sondern aus 2 Objekten besteht, die in der Mitte praktisch aneinander sich geschmiegt haben, würde ich mal so bezeichnen wollen. Und mir ist aufgefallen, dass auch eine ganze Reihe von Asteroiden, die man mittlerweile schon untersucht hat, solche ähnlichen Strukturen aufweisen. Könnte das Rückschlüsse ziehen, auch auf Entstehungsprozesse?
Da sprechen Sie was Interessantes an. Es ist tatsächlich auffallend gewesen, dass wir einigen der kleinen Körper, die man jetzt aus der Nähe erforscht hat, aber auch zum Teil Asteroiden, die in Erdnähe kamen und mit Radar untersucht werden konnten, festgestellt hat, dass die so wie so ein Hundeknochen so zweigeteilt und aneinander geschmiegt sind und in der Mitte etwas dünner sind und um diese Achse dann rotieren auch. Und man nennt das Kontakt-Binaries, also Kontakt-Doppelkörper, weil offensichtlich ist da so eine, Gesetzmäßigkeit wäre jetzt übertrieben zu sagen, aber es einen Vorgang geben muss, dass die Körper, die in ganz, ganz großer Entfernung zur Sonne mit sehr geringen Geschwindigkeiten kollidieren, dann praktisch sich aneinander fügen, um diese Kontakt-Doppelkörper zu bilden. Das hat man eben da in ganz großer Entfernung mit New Horizons gesehen. Das haben wir gesehen bei Churyumov-Gerasimenko, dem Kometen von Rosetta, und an einigen anderen Körpern eben auch. Und das scheint also statistisch nun doch so signifikant zu sein, dass es einen Prozess widerspiegelt, der relativ häufig im Asteroidengürtel und weiter draußen stattgefunden haben mag. Dann kann man natürlich sofort die Frage anschließen, warum gibt es nicht Dreierkörper, Viererkörper, Fünferkörper, Sechserkörper? Aber das versteht man von der Modellierung her noch nicht so recht, ob dann eben, wenn es mehr Körper werden, einfach dann runde Körper irgendwann mal draus werden oder nicht ganz so länglich gestreckte Körper. Aber tatsächlich ist das sehr auffallend und hat sicherlich damit zu tun, dass die Kollisionsgeschwindigkeiten in ganz großer Entfernung zur Sonne, und das hat eben Rosetta sehr gut gezeigt, weil die großen Kollisionen hätten ja ganz andere Minerale hervorgebracht durch die Energie, die dabei umgesetzt wird, dass die Kollisionen eben ganz sanft stattgefunden haben und so zwei Körper zueinander finden.
Was würden Sie, Herr Köhler, sagen, ist das Besondere bahnmechanisch bei dieser Mission Lucy?
Also Lucy ist die erste Sonde, die so weit rausgeht bis zur Bahn des Jupiter und dann wieder zur Erde zurückkehrt. Das hatten wir also noch nicht. Also bisher wurden ja Raumsonden meistens dann entsorgt, dort, wo ihre Mission stattfindet. Aber bei Lucy hat man eben, weil das mit der Bahnformation mit den Lagrange-Körpern vor Jupiter und Lagrange-Körpern hinter Jupiter eben so erforderlich war, hat man geplant, dass die Sonde dann wieder ins innere Sonnensystem geschickt wird und dort wieder Schwung holt an der Erde und dann wieder rausfliegt. Das ist also raumfahrttechnisch auch Neuland, das hat man noch nie so gemacht und man wird gespannt sein, wie gut das geht, weil tatsächlich wird gar nicht so arg viel Treibstoff verbraucht bei Lucy, es sind nur ein paar hundert Kilogramm und deswegen ist es also wirklich erstaunlich, was einfach nach 60 Jahren Raumfahrt, 1957 die erste Raumsonde und jetzt 2021, was wir alles schon mit Raumsonden machen können, einfach ist unglaublich und für die Forschung natürlich ein großer Segen.
Ich bedanke mich bei Ulrich Köhler vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, Institut für Planetenforschung und ich hoffe, dass wir uns zu diesem Thema speziell vielleicht 2025 zum ersten Mal mit Ergebnissen wiederhören. Allerdings zu anderen Themen hoffe ich, dass wir uns eher wiederhören.
Ganz bestimmt, Herr Höhner. Vielen Dank.